Wir freuen uns auf den ersten Redner nach dem Mittagessen, Herrn Privatdozenten Dr. Michael Kusch, der uns berichten wird zum Thema integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie von der Individuums- zur populationsbezogenen Gesundheitsversorgung. Fragezeichen. Herr Kusch hat sehr viele Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften publiziert und auch zwei eigene Bücher veröffentlicht. 2009 schon sein erstes Buch zur Versorgungspsychologie und 2013 dann das Standardwerk mit zwei anderen Autoren, Klinische Psychoonkologie. Herr Kusch hat in Bonn studiert. Und 3 Jahre später, nach dem Diplom, ist er dann gleich Leiter des psychosozialen Dienstes der Abteilung für pädiatrische Hämatologie und Onkologie am Zentrum Kinderheilkunde der Uniklinik Bonn geworden. Er war dort bis 1998 tätig, von 91 bis 98. In dieser Zeit wurde er an der Uni Bremen promoviert und war dann 5 Jahre Leiter der Abteilung Psychoonkologie in Herford, 6 Jahre lang Geschäftsführer des Instituts für Gesundheitsförderung und Versorgungsforschung der Uni Bochum. Während dieser Zeit hat er sich 2005 am Psychologischen Institut der Uni Landau, Koblenz-Landau, habilitiert und er lehrte 5 Jahre als Privatdozent an der Uni Bochum. Und seit 2012 leitet er im Verein Lebenswert den Bereich Forschung und Entwicklung der Uniklinik Köln. Seit 2014 lehrt und forscht er als Privatdozent an der Medizinischen Fakultät der Uni Köln. Herr Kusch ist also seit über 20 Jahren in Leitungsfunktion in psychoonkologischen Diensten an universitären und kommunalen Krankenhäusern aktiv, hat da die Erfahrung gesammelt. Er ist Mitbegründer des Qualitätsverbundes Krebsberatung NRW, hat psychosoziale Gesundheitstechnologien zur Psychoonkologie entwickelt. Ich glaube, in diesem Bereich einen noch ausgewieseneren Fachmann zu bekommen, fällt schwer. Von daher, ich bin total neugierig auf Ihren Vortrag.
Ja, vielen Dank. Das hört sich alles so viel an. Das ist aber reine Arbeit. Also. Und wenn man das so erzählt, hört sich das viel toller an, als das dann in der Praxis ist. Man muss gucken, dass man mit den ganzen Sachen klarkommt und man rückt, man fällt von einem ins andere. Rückblickend betrachtet hört sich das alles dann doch, wenn Sie das so sagen, für mich auch ein bisschen, puh, was habe ich alles gemacht. Aber was ich heute vorhabe, beziehungsweise ich habe den Vortrag für Sie vorbereitet, ich habe mir ein bisschen zu viel Mühe gemacht, weil ich ein bisschen mehr Folien gemacht habe. Tut mir leid, als ich wollte. Am Ende meines Vortrages habe ich das, was ich hier als Prolog machen wollte, weil mir diese Geschichte von Freud, eine Heilung erreicht man dadurch, dass eine Deutung neues Material hervorbringt. Das wird es so nicht mehr, das Credo der Psychoanalyse ist so, in dem, was ich heute mal vertreten werde, nicht mehr vorhanden. Bei Freud war das ja so, dass er Empathie damals ja nicht als eine Fähigkeit betrachtet hat, die er hat. Er war Analytiker, sondern Empathie hat sich erst dann, Empathie oder das Einfühlen war ein externes Kriterium, das ist sehr wichtig. Er hat sich also nicht an seiner Empathie gemessen, sondern daran, ob beim Patienten neues Material zum Vorschein kommt. Und dabei war das Kriterium der Patient selbst. In meinem Vortrag werden Sie sehen, dass das Kriterium der Patient selbst nicht mehr so ist. Das mache ich mal ein bisschen provokativ heute, damit man auch ein bisschen was zu diskutieren hat, sonst schlafen wir vielleicht ein. Ich mache etwas über die integrierte sektorenübergreifende Psychoonkologie, konzentriere mich dabei jetzt nicht auf die technischen Inhalte, die ich da gemacht habe, sondern will das zuerst einmal einordnen in eine Veränderung, die stattfindet, schon massiv stattfindet. Und die uns alle in den nächsten, auch jetzt schon mehr oder weniger überrollt, auch wenn wir das gar nicht wissen. Und zwar, dass wir eine populationsbezogene Gesundheitsversorgung haben. Der ipsative Ansatz, den wir haben, also wir vergleichen den Patienten mit sich selbst und mit dem, was er an Ideen produziert, wenn wir mit ihm sprechen, der wird ersetzt durch einen normativen, und zwar durch den des QM-Forschers Deming, der Qualitätsmanagement entwickelt hat. Und er sagt, in God we trust, all others must bring data. Und wenn wir keine Daten haben, dann sind wir nur irgendeine Person mit irgendeiner Meinung. Das ist so ein bisschen das Credo. Warum? Weil es die Zeitenwende gibt, über die ich heute auch sprechen werde. Man operationalisiert alles, was man operationalisieren kann. Dass das hier mit den Folien so ist, liegt daran, dass ich die in Microsoft gemacht habe. Und das ist hier Apple. Das wird vielleicht, das ist schade, weil Sie das nicht sehen können. Und zwar heißt jetzt das neue Credo, you cannot manage what you cannot measure. Also nur wenn man misst, kann man auch managen. Was gemessen wird, wird getan. Und die Messung beeinflusst das oder verändert das Verhalten. Alles wird auf, was wir heute unter Big Data verstellen, alles wird auf Daten gesetzt. Und meine Versorgungsthemen werden diesen Wandel darstellen. Ich weiß nicht, ob es 10 Minuten genügen. Dann werde ich das Ganze auf die Population chronisch Kranker beziehen. Ich werde mich, weil ich das auch jetzt in der letzten Zeit gefunden habe, ich werde mich auf Prävalenz, Mortalität und Kosten beziehen, damit Sie vielleicht eine Idee haben, wie relevant diese Thematik tatsächlich ist. Vielleicht noch nicht in Deutschland, aber international. Und dann werde ich Ihnen im Abschluss zeigen, wie wir ein System entwickelt haben mit dem, was ich vorher vorgetragen habe, mit dem wir das managen können. Sie werden dieses Ergebnis in diesem Monat auf der Innovationsfondsseite bewertet sehen vom gemeinsamen Bundesausschuss. Ich zeige am Ende nochmal die Seite. Wenn wir uns den Begriff anschauen, dann ist Versorgungsqualität das Ausmaß, in dem Gesundheitsleistungen für Einzelpersonen und Bevölkerungsgruppen die Wahrscheinlichkeit eines gewünschten Ergebnisses erhöhen und mit dem aktuellen Wissen übereinstimmen. Das ist eine radikale Änderung, die eingetreten ist, als ich dich kennengelernt habe, vor 33 Jahren. Und da war eigentlich schon eine Veränderung, die massiv diffundiert in unser System. Was bewirkt eine solche Definition, die völlig anders ist als dieses, was Freud damals gesagt hat? Ein individuumsbezogener Ansatz ist das, was Sie wahrscheinlich sehr gut kennen. Ein Patient kommt zu Ihnen, weil er möchte oder weil er sagt, ich habe einen Bedarf. Da machen Sie die Sitzung irgendwo zwischen 65 und 129 pro Jahr, je nachdem, wie viel Sie verdienen wollen. Eine Population ist das, was wir in Köln haben. Wir haben jährlich 34.000 Patienten, die zu uns kommen, aus dem ganzen Bundesgebiet. 50% davon sind hochbelastet und müssen in einem in sich funktionierenden System versorgt werden. Und dafür, für diese Menge an Patienten, habe ich das System entwickelt. Wenn Sie jetzt 65 per anno brauchen, dann haben wir bei 17.000, also 50%, die wir in Köln haben, bräuchten wir 176 Psychotherapeuten. Wir wären die größte Abteilung. Jetzt ist es so, dass wir ungefähr 300 bis 400 Gespräche pro Jahr machen können, aber da haben wir keine 50 Minuten pro Patient. Und dann kommen wir auf 43 Psychotherapeuten bis 57, die wir allein in Köln bräuchten. Wenn man das auf ganz Deutschland überträgt, bräuchte man in der Regelpsychotherapie für diese Patienten 3.846 Psychotherapeuten. Oder halt 625 für ganz Deutschland. Und das will niemand. Das wird keiner machen. Aber ich werde Ihnen heute eine Idee liefern, mit dem das vielleicht doch, auch wenn man das nicht mag, notwendig wird. Weil das System es einfach erzwingen wird. Ich versuche auf jeden Fall, das mal nachzuzeichnen. Mit dieser Definition ist verbunden, dass wir einen Netto-Nutzen haben. Der Nutzen wird an einem Outcome gemessen. Wenn wir die Lungenkranken uns als Population in Deutschland einmal anschauen, dann sehen wir, dass in Nordrhein-Westfalen und im Osten viele Patienten an Lungenkrebs versterben, in Thüringen eher weniger und in Sachsen-Anhalt. Und wenn wir für die einen Netto-Nutzen, wenn wir sagen, wo machen wir welche Prävention, dann macht man Kosten-Nutzen-Analysen mit bestimmten Zielen und dann priorisiert man die Leistungen. Priorisiert heißt, man sagt, was wollen wir machen und was machen wir nicht. Das war ja früher unter der Idee, welche Leistungen werden aus dem Gesundheitswesen ausgeschlossen. Das macht man jetzt nicht mehr, sondern man macht einen Stepped Care. Man macht einen Step-Care, indem man für viele Patienten im Gesundheitswesen meinetwegen Internetleistung anbietet. Und je schwerer die Erkrankung fortschreitet, desto mehr kommt er zu einer intensiven Versorgung. Wenn Sie sich das hier anschauen, sagt man nicht mehr, es machen alles die Psychotherapeuten. Klinische Psychologen machen bestimmte Leistungen, ausgebildete Trainer und hier hat man das Internet. Das wird also für eine Population, wenn ein Patient eine Krise hat, kommt er vielleicht zum Psychotherapeuten. Danach bekommt er dann empfohlen, dass er sich im Internet an irgendeinem Kurs teilnimmt. Diese Systeme sind in Deutschland nicht, noch nicht, aber sie werden in Deutschland schon erprobt. Von 2010 bis 2014 hat man um Hertha, glaube ich, ja, in Hamburg so ein System entwickelt und das hat man mit dem Psychosozialen Berufsverband umgesetzt und da hat man das ganz klar unter den Kostengesichtspunkten gesehen. Das ist schon ein bisschen Zukunft, die da ist. Man betrachtet auch dann die Werte sowohl des Einzelnen als der Gesellschaft. Bei der Werten ist es aber nicht den Wert, sondern die Wertschöpfung. Das läuft unter Value-Based Healthcare. Das sind unterschiedliche Versorgungsformen, eine Leistungs- und eine ergebnisorientierte. Und die richtet man an einem Normwert aus, an einem Outcome, Health Outcome. Und das macht man zunehmend nicht nur dafür, lindere ich Angst und Depression, sondern lindere ich Mortalität, erhöhe ich die Funktionalität. All diese Dinge macht man nicht, weil man unbedingt Gutmensch ist, sondern weil das alles Kosten verursacht. Das werde ich Ihnen nachher nochmal zeigen. Vielleicht kennen Sie das von Howard, der war ja der Erste, der das eingeführt hat, die leistungsbezogene Vergütung in der Psychotherapie. Der hat gesagt, wir erreichen mit 8 Gesprächen bei ungefähr 50% eine Verbesserung im Mittel und mit 13 Gesprächen bei 60%. Wir haben das mal für die krebskranken Patienten, da haben wir gesagt, mit 6 Gesprächen erreichen wir eine klinische signifikante Reduktion von Angst und Depression. Und die Patienten, die dann mehr benötigen, weil wir das noch nicht erreichen, also die geringere Gruppe dann von 40%, die bekommt dann nochmal additiv draufgesetzte Leistung. Das ist jetzt in diesen Systemen, die meines Erachtens sich entwickeln, so, dass der Patient das in einem integrierten Versorgungssystem bekommt. Hier ist es so, die Ausrichtung geht dabei, dass man sagt, ich zahle für einen bestimmten Wert, den ich erreiche, zahle ich für die Anzahl der Leistungen, die ich damit festsetze. Wenn er aber mit diesen Leistungen einen besseren Effekt erzielt für den Patienten, dann zahle ich additiv was drauf, dann kriegt er einen Benefit. Dann kriegt er sozusagen Geld dafür, weil er so toll gearbeitet hat. Und hier habe ich noch gestern Kollegen gefunden, die 2011 gesagt haben, so ein System wird für die ambulante und stationäre Psychotherapie in Zukunft kommen. Und dann wird dokumentiert und es wird die Finanzierung an die Qualität der Dokumentation, der Leistungserbringung und das gekoppelt. Man wird dann auch die Versorgung umfassend managen. Umfassend managen bedeutet, dass ein Patient in ein System kommt. Hier sind das die Patienten in Amerika, die einer großen Versicherung sind. Die Versicherung gehört großen Firmen und die Firmen wissen ganz genau, was sie tun, weil sie ihre Mitarbeiter, die hochqualifiziert sind, halten wollen und kein Geld verlieren wollen. Der Patient kommt in ein System, wird von einem Case Manager, von einer zentralen Stelle koordiniert und der Verhaltens- oder Psychotherapeut ist dann ein Leistungserbringer in einem System unter vielen, der nach bestimmten Regeln zu arbeiten hat. Die Verantwortung, die bisher allein beim Therapeuten oder bei Ihnen liegt, mit einem Wissen und Erfahrung, was Sie haben, dazu gibt es, das kennen Sie wahrscheinlich schon, Leitlinien, Standards, Qualitätsindikatoren, all dies. Diese Indikatoren und diese Entwicklung mit Leitlinien gibt es allein aus diesem Grund, weil man solche Systeme herstellen möchte und entwickeln will. Diese Frage, wie solche Systeme am besten funktioniert, läuft mit dem Begriff der Angemessenheit. Da steht als erstes Angemessenheit über wissenschaftliche, dann klinische, technische und so weiter Management-Elemente. Das heißt, es sind klinische und technische Management-Elemente, um die es geht. Und das kennen Sie unter dem Begriff vielleicht der Über- und der Fehlversorgung, die seit 2000 in Deutschland vom Sachverständigenrat auch fortgetrieben wird. Diese technische Definition ist seit 2012 in das deutsche Gesundheitswesen oder von uns übernommen worden. Das sind ganz kluge Leute, die das Ministerium jedes Jahr oder in Abständen beraten und denen sagen, wonach man sich bitte orientieren soll, weil das State of the Art ist. Und die definieren Angemessenheit als das richtige Tun für den richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt und zwar richtig beim ersten Mal. Was ist richtig? Richtig ist ein technischer Begriff zur Beurteilung von Messwerten. Die Richtigkeit ergibt sich in der Annäherung an einen Erwartungswert, an einen richtigen oder wahren. Und hier haben wir, der Richtige ist Bring Data, der Wahre ist in God We Trust und der Wahre ist eine Meinung. Es wird also um das gehen, was die Gesellschaft als richtig betrachtet oder was empirische Werte als richtig. Nur bei der Empirie ist das so, das, was man reintut, kommt auch häufig hinten raus. Das ist Desired Likelihood of Desired Outcomes. Nicht mehr krank, sondern ein gewünschter Outcome des Patienten. Und da passt eine Deutung, die erst im Nachhinein sich als richtig erweist, einfach nicht rein. Sie passt nicht rein. Man will also nicht bestimmte Leistungserbringer ausschließen, aber sie passen nicht in so ein System. Also, ich mache das vielleicht ein bisschen. Ich vertrete daher nicht den Begriff der klinischen Qualität der Versorgung, sondern der klinischen Qualität, weil ich werde nachher kurz darauf eingehen, weil die Priorität muss irgendwann mal wieder das klinische Moment sein, von dem wir ausgehen und nicht einfach nur das Qualitätsmoment. Was bewirkt so eine Definition, wenn wir uns die einzelnen Begriffe anschauen? Desired Outcome, da haben wir ja in der Psychotherapie sprechen wir von Heilung oder Linderung. Wir haben ja noch, vielleicht haben Sie das auch, die Idee eines vollständigen Wohlbefindens. Und das Ganze ist jetzt durchdekliniert worden in eine so Operationalisierung des Wohlbefindens als Verminderung von Mortalität, Morbidität und Verbesserung von Funktionalität und Lebensqualität. Während wir noch in Deutschland und Sie wahrscheinlich auch, ich auch noch, uns den ICD-10 genommen haben oder 11 jetzt, der davon von einer Ätiologie ausgeht. Damit war verbunden, dass wir Ursachen behandeln. Jetzt ist es so, dass wir bezogen auf die Linderung von Störungen alle mehr oder weniger diesen statistischen Ansatz des DSM-5 präferieren, wobei seine Reliabilität und Validität grottenschlecht ist. Grottenschlecht. Das wird aber nur nicht publiziert. Da geht es darum, dass man Symptome hat, erfüllt der Patient diese Symptome, dann hat er die Störung. Das kann man mit Interviews, das kann man aber auch mit einem im Internet vorhandenen Algorithmus so programmieren. Und wie bekommen wir das Ganze technisch hin, dass wir so ein Likelihood erhöhen? Dafür haben wir diese Outcomes. Der Wesentliche ist, dass irgendwas wirksam ist hinsichtlich Mortalität, Morbidität. Und wir haben ein System, in dem wir einen Input haben, bestimmte Output und Outcomes. Und dieser Throughput ist das, was die Einrichtungen sind, was sie sind. Sie sind ein Throughput, haben bestimmte Strukturen, haben bestimmte Prozesse, bestimmte Technologien. Und der Outcome ist halt die Mortalität und man hat noch den Output. Das läuft unter Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen. So ein System hat man. Früher hat man das Versorgungssystem als Blackbox betrachtet und sich den Input-Output angeguckt. Man hat auf der linken Seite Geld reingetan ins System und man hat geguckt, wie viele Leute sterben. Man hat herausgefunden, je mehr Geld ich in das System packe, desto weniger Leute versterben. Das ist aber schon seit langem nicht mehr so. Wir packen immer mehr Geld in das System. Die Leute werden aber nicht dadurch, es ist nicht so, dass wir immer mehr Menschen in adäquaten Verhältnissen am Sterben hindern. Das heißt, dieses alte System funktioniert nicht mehr, also hat man sich einen Throughput angeguckt, was können wir da verbessern, hat den Bemessungsmaßstab, hat die DRGs gemacht, die waren orientiert an einer Leistungsvergütung. Dadurch haben die Einrichtungen versucht, ihre Prozesse zu optimieren, haben dann sowas wie blutige Entlassung gemacht und haben dann das Qualitätsmanagement eingeführt. Dann, als das schon ein bisschen ausgereizt ist, wir sind in Deutschland ja noch nicht so weit, da hat man dann angefangen, eine ergebnisorientierte Vergütung. Da hat man dann auch gesagt, wir müssen auch die klinischen Leistungen verbessern. Und jetzt ist im letzten Gutachten des Sachverständigenrates, er sagt immer noch, wir müssen eine qualitätsorientierte Vergütung haben, die sich an Strukturen, Prozessen und Ergebnisqualität ausrichtet. Das sind deutliche Veränderungen. Es gibt aber neue Veränderungen, zusätzliche. Es geht nicht mehr um Value for Money, also was kriege ich an Wert raus, wenn ich da Geld reinpacke, das Ganze effizient gestalte, Population betreue und dann möglichst effizient bin, sondern man hat eine Value-Based Health Services. Das ist nicht mehr, was ist mit dem Patienten los, sondern was ist für den Patienten wichtig, was ist für ihn das Relevante. Das ist natürlich schon mal schön, wenn man sagt, was ist the matter to people? Da sagt man, das kommt irgendwann mal, aber die WHO weiß ganz genau, wenn sie das publiziert, dann geht das in die einzelnen Ministerien der einzelnen Länder, dann entwickelt man solche Leute wie ich solche Technologien, dann geht das ins Krankenhaus. Wenn der Innovationsfonds sagen sollte, das ist eine ganz nette Geschichte, die wir da gemacht haben, dann wird das vielleicht deutschlandweit umgesetzt und dann wird das in die GKV eingeführt. Und dabei aber ist alles, noch 5 Minuten. Laut Zeitplan, machen Sie mich nicht fertig. Ehrlich, noch 5 Minuten.
Shit. Wir haben etwas später angefangen und wir hatten ja gesagt,
ja danke. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir, ich mache ein bisschen, ja. Okay, also alles wird dem Geld unterstellt und dieses geht viel schneller in das deutsche Gesundheitswesen über, weil das wird schon publiziert. Was ist für Personen wichtig? Und jetzt sehen Sie die andere Seite. Man betrachtet auch die psychosoziale Situation, zum Beispiel von Krebspatienten. Und wenn man die psychosoziale Situation mit berücksichtigt, dann kostet ein Patient, wenn er Krebs hat, in seinem ganzen Leben 420.000 kanadische US-Dollar. Und das sind zwei Drittel seiner medizinischen Therapie. Das ist erheblich. Das sind ganz andere Zahlen. Das sind richtige Verluste. Und man betrachtet dann nicht mehr die direkten Kosten, also die medizinischen, sondern alle Kosten. Das ist eine fundamentale Veränderung in diesem System. Und da sehen Sie, wenn man die betrachtet, ist für den Patienten und für das System, für die Unternehmen, für die Gesellschaft, die haben massive Verluste. Und das hat man bisher in diesem System, wenn man nur die Medizin betrachtet hat, gar nicht betrachtet. Und das sind erhebliche Verluste. Und das ist der eigentliche Grund, warum die Veränderung kommen wird. Dann zu diesem Begriff, danach wird es vielleicht schneller gehen. Sie können nicht so viele Artikel lesen, wie Sie lesen müssten, um auf dem aktuellen Stand des medizinischen Wissens sein. Das geht gar nicht. Wenn Sie in der letzten Woche mal einen amerikanischen Artikel gelesen haben, dann gratuliere ich Ihnen. Haben Sie nicht? Oder gut. Das ist also so, dass wir jetzt 12.000 Artikel pro Jahr, das wird nicht funktionieren. Deswegen ist es so, dass man die ganzen Sachen aufarbeitet, systematische Reviews macht und dann in Leitlinien packt. Und dann führt man das in ein System ein, dann optimiert man die Praxis, dann entscheidet der GBA, was davon gemacht werden soll und dann wird es in die Fläche übertragen. So ist der Mechanismus. Dann für Individuen und Populationen, um zu diesem Punkt, was meinen Sie, wie viele Leute kriegen in Deutschland eine Krebstherapie? Was würden Sie so tippen? Das wissen Sie für sich selber. Wahrscheinlich 100%. Die Leute gehen ins Krankenhaus, kommen aus ganz Deutschland. In Deutschland gibt es viele solche Zentren wie in Köln und es gibt auch noch viele onkologische Zentren. Also annähernd 100 Leute, 100% bekommen eine Krebstherapie. Man würde jetzt sagen, ja warum? Ist doch klar. Wie viele Patienten bekommen eine Psychotherapie in Deutschland? Wenn man sich anschaut, irgendwie haben 17,8 Millionen Leute einen Bedarf. Wer wird behandelt, wer nicht behandelt? 74-81% bekommen keine Psychotherapie. 3,4 bis 4,6 Millionen nehmen eine psychotherapeutische Leistung in Anspruch. Das heißt, wo bleiben die 13 Millionen, die da sind? Die 13 Millionen, wenn man sich die Kassendaten anschaut, bei 3,2 Millionen Leuten, 60-98% je nach F-Diagnose landen bei Mediziner, in der Allgemeinmedizin 15-11%, 1,5-11 landen beim Psychotherapeuten. Also bekommen diese 13 Millionen ungefähr vermutlich gar nichts oder werden vom Allgemeinarzt gesehen oder versorgt. Also sind es ungefähr 25%. wie viel bekommen eine psycho-onkologische Versorgung? Da habe ich mal die Zahlen zusammengefasst. Wenn ungefähr von den 1,6 Millionen 50% einen Bedarf haben, dann bekommen in dem Ambulanten ungefähr 4% eine Psychotherapie, in solchen Zentren wie bei uns 28 und in anderen Kliniken. Also das ist verschwindend gering. Warum bekommen die Leute medizinische Versorgung zu 100% und Psychotherapie nicht zu 100%? Und ich werde Ihnen jetzt Zahlen liefern, dass das eine Frechheit ist. Denn zum einen, wir haben einen Anspruch, alle Patienten sollen bei Bedarf eine angemessene Versorgung bekommen. Alle bedeutet alle 1,6 Millionen. Das ist ein Anspruch unserer Regierung. Bedarf bedeutet, dass sie entsprechend gestufter Versorgungsform versorgt werden. Und angemessen, das sind die Leitlinien. 1,6 Millionen. Die Zeitenwende wird meines Erachtens so sein müssen, dass alle chronischen Erkrankungen das bekommen. Ja? Also die Leute kommen in das System, kommen in ihr System, 13 bleiben übrig, die landen beim Facharzt, dann kommt noch Komorbidität hinzu, wie viele chronisch Kranke haben wir mit psychischen Störungen oder behandlungsbedürftigen Symptomen, wie viel haben wir davon in der Psychotherapie. Die Evidenz sagt, wir haben 35 Millionen chronisch Kranke, 35 Millionen. Diese chronisch Kranken versterben häufiger. Diese chronisch Kranken haben einen sehr schlechten Gesundheitszustand und sehr viele Lebensjahre werden verloren pro Jahr. 2,3 bei Herzerkrankung. 50% haben komorbide Störungen, sagt Koch. Studien sagen, 11-51% haben eine Depression. Bei dem Vergleich, den ich jetzt gefunden habe, letztens noch, wenn man das sich anschaut, in Amerika bei Lungenerkrankungen haben 80% eine Depression. Man kann also sagen, wenn man ordentlich gucken würde, die haben alle mit chronischer Erkrankung haben somatische Schwierigkeiten, aber alle mit somatischen Schwierigkeiten haben auch Psycho. Ich habe ganz kurz mal geschaut, einfach nur Angst und Depression gemessen mit dem HEDS, überall. Es gibt keine Erkrankung, bei der Angst und Depression keine Rolle spielt. Es gibt sie nicht. Und sie ist doppelt so hoch wie die psychische Belastung in unserer Bevölkerung. Und das wissen wir schon seit 1997. Und dann sagen wir, okay, es gibt einen hohen Bedarf an psychischer Betreuung von chronisch Kranken. Wen interessiert das? Es interessiert niemanden. Wer wird das bezahlen wollen? Es wird niemals bezahlen wollen. Dann ist die Frage, war das das? Es gibt aber eine Neuerung. Und zwar sehen Sie hier, dass jede Krebserkrankung und jede Krebstherapie führt zu Angst und Depression. Angst und Depression entsteht, weil man krebskrank ist und weil man eine Therapie bekommt. Die Therapie hat Nebenwirkungen, nicht nur auf Übelkeit und Erbrechen, die wir alle behandeln. Jeder Patient, der Schmerz hat, bekommt was. Aber jeder, der eine Depression hat, sagt man, ja, dein Problem. Genauso. Interessiert niemanden. Aber das ist genauso eine Nebenwirkung der Krebstherapie. Das ist zentral. Das ist wirklich zentral. Und haben Sie eine psychische Störung und Krebs, dann versterben 53% unabhängig von der Erkrankung. Sie versterben also, weil Sie eine Depression haben. Haben Sie eine Angst und Depression, die erst entsteht, wenn Sie die Krebstherapie bekommen, dann versterben 82% mehr. Das heißt, es versterben einfach Leute an Krebs, weil sie eine psychische Erkrankung haben, die dazukommt. Haben Sie eine psychische Erkrankung schon vor der Krebserkrankung gehabt, versterben nur 14% mehr im Vergleich zu denen, die keine Erkrankung haben. Das heißt, die Leute, die aufgrund der Erkrankung eine psychische Störung entwickeln, versterben früher. Muss man sich um die kümmern? Nö, wofür? Wofür? Aber habe ich Schnupfen? Oh, da habe ich ein super System. Und Apotheken und alles Mögliche. Dann sagen die Leute, habe ich nie eine Depression bei einer Lungenerkrankung, ist meine Überlebenschance so reduziert. Komme ich aber in einer Remission, ist meine Überlebenschance besser, als wenn ich sie nicht hätte, die Erkrankung, als wenn ich keine Depression hätte. Habe ich Beginnt die Depression neu, habe ich das schlechteste Überleben. Das heißt, stellen Sie mal vor, ein Arzt würde seinen Patienten sagen, wissen Sie, wenn Sie zu mir kommen, kann ich viel erreichen. Haben Sie eine Depression, dann sind Sie nach dieser Zeit einfach, weil Sie eine Depression haben, tot. Ey, dann läuft jeder zu Ihnen. Jeder Einzelne ist bei Ihnen. Und es ist ja nicht so, dass es bei der Lunge ist, sondern jede Krebserkrankung, jede, führt, wenn sie nur eine einfache Angst und Depression hat oder eine schwere oder eine neurotische Störung, zu einem deutlich erhöhten krankheitsspezifischen Versterben aufgrund der Depression. Und das ist auch der Grund, Herr Junglers, warum ich hier bin. Es ist kein Spaß mehr. Auch wenn die Gesellschaft das nicht versteht, es ist kein Spaß. Das ist schlimm. Ja? Und es ist nicht nur bei Leuten, die gesoffen haben, so, sondern auch bei Frauen mit Brustkrebs und Prostata. Wenn Sie also Prostatakarzinom bekommen, ins Krankenhaus gehen und aufgrund der Therapie Angst und Depression entwickeln, und es ist auch so, dass wir dieses nicht nur bei Krebs haben, sondern wir wissen gar nicht, wie es bei den anderen Erkrankungen aussieht. Denn bei denen ist auch mit der heutigen Therapie und alles Mögliche, wir wissen gar nicht, wie viel psychische Erkrankungen entstehen aufgrund der Therapie als eine normale Nebenwirkung. Die Frage ist, ob es das war. Wenn Sie sich anschauen, dass ein Patient, ich will noch kurz sagen, der nach der Diagnose Angst und Depression hat, der kostet pro Jahr $17.000 mehr. Der kostet einfach und dann stirbt er auch noch. Also der kostet mehr und verstirbt. Und das sind im Jahr 10 Milliarden US-Dollar. 10 Milliarden US-Dollar werden dafür ausgegeben oder verliert Amerika jedes Jahr, weil die Leute mit Angst und Depression nach Krebs mehr kosten, weil sie mehr in Anspruch nehmen und sie versterben mehr. Es ist also eine reine Verschwendung. Und da die Menschen in Amerika nicht doof sind und wir auch nicht, wird man darauf reagieren. Das ist ja schon eine Reaktion. Frage ist, ob das war. Man ist nun dabei, nicht nur eine Mortalität aufgrund von Bioparametern zu entwickeln, sondern einen Mortalitätsindex auf Basis psychosozialer Parameter. Und da ist nicht nur Angst und Depression, sondern Einsamkeit, Nachbarschaft, fehlende soziale Unterstützung. All das ist in Studien mit einer erhöhten Mortalität unabhängig von der Krebserkrankung identifiziert worden. Wesentlicher ist Angst und Depression und ein schlechtes Gesundheitsverhalten und eine schlechte Therapieadhärenz. Und wir haben auch schon Modelle seit 1990, biopsychosoziale, die sagen, wenn ich die Compliance fördere, das Gesundheits, dann wirke ich auf das Immunsystem des Patienten, verbessere das und das wirkt sich auf die. Das heißt, wir haben auch biomedizinische Modelle, die da relevant sind. Die Frage ist, ob es das war. Das war es immer noch nicht, denn durch psychosoziale Versorgung überleben die Leute. Und das ist eine Studie, die zeigt, wenn ich den Menschen, ich weiß nicht, ob das, wenn ich mich und jetzt, wenn ich nur auf sozial-emotionale Aspekte eingehe, habe ich keinen Überlebenseffekt. Gehe ich aber auf Verhaltensweisen ein, habe ich Überleben 3 von 10. Ja, insgesamt ungefähr bei 2. Und das ist ungefähr so wie Bewegung und alle. Natürlich ist eine Reduktion des Alkoholismus bei den Patienten das besser. Und eine alleinige Fokussierung, wie wir das in Deutschland häufig in der Psychotherapie machen, auf emotionale und psychologische Aspekte, reicht nicht mehr. In Zukunft wird man Psychoonkologie auf die Adhärenz, auf die Motivation zur Teilnahme an der Therapie ausrichten. Psychotherapeuten werden den Patienten helfen, das in Anspruch zu nehmen, was sie in Anspruch nehmen müssen, damit deren Überleben funktioniert. Deswegen ist die haben wir gesagt bei unserem Projekt, die Psychoonkologie ist die 4. Säule der Krebstherapie. Und wir haben geben Sie mir noch 5 Minuten, oder? Ja, wir haben also 2018 ein Modell entwickelt, ein Programm, dann haben wir ein IT-Programm, wir haben das Ganze extern evaluieren lassen durch Professor Pfaff hier bei uns in Köln, der ja auch gleichzeitig der Vorsitzende des wissenschaftlichen Ausschusses beim Innovationsfonds ist. Wir haben das Ganze implementiert, die Implementierung auch bewerten lassen, also die Prozesse bewerten lassen. Wir haben dann Qualität, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit uns angeschaut. Wir haben 2 summative Evaluationen gemacht. Wir haben den Evaluationsbericht im Oktober abgegeben. Frau Schieber dankenswerterweise hat die Nachforderungen umgesetzt, die erheblich waren, weil das ist eigentlich ein großes Werk und das ist jetzt beim Innovationsfonds gelandet und Sie werden das beim Innovationsfonds, ich zeige Ihnen die Seite, lesen können, was der davon hält und dann können Sie viel besser lesen, was ich Ihnen jetzt im Überflug mal zeige. Wir haben ein gesamtes System entwickelt, bei dem wir hier die Forscher hatten, die bestimmte Themen übernommen haben, wir hatten eine externe Evaluation, wir haben dann nach dem 140er haben wir mit mehreren Standorten haben wir diese Versorgungsform implementiert. Wir haben also ein sehr komplexes Netzwerk erstellt, in dem nach bestimmten Regeln alle und auch die Psychotherapeuten zusammenarbeiten sollten. Das ist das System. Wir haben ein Konzept geschrieben, wir haben das in ein Managementsystem gebracht, wir haben uns überlegt, was wollen wir evaluieren, wir haben dazu ein IT-Programm erstellt, das hat automatische Analysen gemacht, es hat diese, darin hat man dokumentiert, mit den Analysen hat man das ausgewertet, wir haben Manuale geschrieben, wir haben Therapiemanuale geschrieben, wir haben Leitlinien geschrieben, wir haben die Leute geschult, wir haben Qualitätsnetzwerke gemacht, wir haben sogar ein automatisiertes Abrechnungswesen. Das heißt, wir mussten gar nicht rechnen, sondern jede Klinik musste eigentlich nur auf den Knopf drücken und dann waren die Daten, die die Therapeuten alle eingegeben haben, sind direkt umgesetzt worden in Vergütungsstrukturen, also in Leistungsvergütung. Wir haben das in diesen Kliniken umgesetzt mit eigentlich allen großen Krankenkassen. Ja, genau. Dann haben wir, die Leute konnten stationär oder ambulant zum Arzt kommen. Der Arzt hat den Patient aufgeklärt, einen Empfehlungsschein an unseren Case Manager geschickt und dann wurde nach einem Herzkriterium über oder unter 15, ein Wert von größer 15 wurde entschieden, kriegt er Psychotherapie oder nicht. Mit einem anderen Bogen wurde entschieden, ob er eine psychosoziale Versorgung bekommt. Wir haben dazu ein eher umfassendes Manual geschrieben, in dem wir zu allen Aspekten, die ich Ihnen eben erklärt habe, alle Aspekte haben wir verschriftlicht. Das ist unser Modell. Wir haben verschiedene Belastungsstufen ermittelt. Wir haben den HES von 15 getrennt zwischen Psychotherapie und Nicht-Psychotherapie. Wir haben den Leistungsumfang festgelegt. Ehemals Krebserkrankte haben alle Patienten informiert, die das wollten. Und die Ärzte hatten eine Information und Aufklärung. Die Therapeuten hatten Kontakt zu den Ärzten. Das ist unser gestufter Versorgungsansatz. So sieht er nochmal anders aus. Diesen Ansatz haben wir dann in Leitlinien übertragen, die im Intranet oder im Computersystem enthalten wurden. Jedes Element des Behandlungsprozesses für alle Stufen ist in klare Abläufe gebracht worden mit verschiedenen Aufgaben, die man hatte. Und hier wurde zu jeder dieser Entscheidungen wurde explizit formuliert, wer was wann mit wem tut. Das Ganze haben wir in einem Organigramm. Wir haben aus einem Organigramm in jedem Haus Verantwortung und Befugnisse festgelegt. Die Verantwortung und Befugnisse beziehen sich darauf, wer macht in diesem Behandlungspfad was, wann, zu welcher Zeit. Dann haben wir dazu Ausführungsempfehlungen geschrieben und zu jedem dieser Schritte haben wir das, was macht man warum, was sind die Voraussetzungen, wann, wer, wo, wie, womit, wie lange, wie häufig, wozu, mit welchem Ergebnis. Vorher aufgeschrieben. Das ist wahrscheinlich nicht so gewünscht, aber das Ganze konnten wir dann das Ganze haben wir dann in ein IT-System packen können, bei dem wir auf diese Leistung bezogen einmal definieren konnten, der richtige Patient, die richtige Versorgung zum richtigen Zeitpunkt. Das System hat auch Krebsregisterdaten oder ist dafür vorbereitet. Es hat ein Qualitätsmanagementsystem. Es steuert das Case Management über diese Versorgung von Patienten, die ein Jahr versorgt werden. Wir haben für jeden dieser Punkte oder für die meisten haben wir Qualitätsindikatoren definiert, die sagen, die uns angeben, was sozusagen den Erwartungswert angeben. Und dann kann man schauen, ob man im Erwartungswert oder nicht liegt. Die Qualitätsindikatoren dienen dann, und jetzt werden Sie wahrscheinlich einschlafen in ein in dieses System integriertes Qualitätsmanagement und Qualitätssicherungssystem, was EDV gesteuert ist. Da kann man über die IT die Qualitätszirkel einberufen. Man kann sich so einen Bericht über die Indikatoren ausdrucken. Man kann dann schauen, mit welchen Auswahl- und Ausführungsempfehlungen ganz recht hat man welche Probleme, wie gut findet man das. Und das Ganze haben wir, Das Ganze hat jedes Haus, hat dann, weil wir das ganze System, wir brauchen ja etwas, wo wir für die Population das ganze System managen können, wir haben das dann in einem Haus, die machen einen Qualitätszirkel in ihrem Haus, schicken dann diesen Bericht an die Frau Shiva von den Qualitätsworkshops, die erarbeitet die Berichte, dann sitzen alle Leiter von den ganzen Häusern zusammen und wir beschließen, was man verändern muss, was man adaptieren muss und was vielleicht noch näher untersucht werden muss. Dann haben wir das mit den Krankenkassen, wenn es Probleme war, besprochen. Dann haben wir das System adaptiert, haben das wieder an die Häuser gegeben und haben so diesen PDCA-Zyklus, von dem Sie vielleicht schon mal gehört haben, den man in Deutschland umsetzen muss. Und jetzt warten wir, ob der GBA das Ganze in die Fläche bringt, was er nicht tun wird, ganz sicher nicht tun wird. Und Sie finden das unter den Beschlüssen auf dieser Seite vom GBA. Ich habe überzogen.